Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
Kriminelle, umstrittene Staatschefs, korrupte Beamte, sie alle sollen Bankkonten bei der Schweizer Bank Credit Suisse gehabt haben. Geht aus einem Datenleak hervor.
Wir haben aber auch einen Menschenhändler darin, einen Mörder drin. Wir haben Leute drin, die im wirklich ganz, ganz großen Stil Millionen betrogen haben. Viel Schmutz, sag ich mal.
Was Benedikt Strunz vom NDR und KollegInnen noch rausgefunden haben, das hört ihr jetzt. Und wenn wir uns Bilder von Wangerooge anschauen, dann muss man sagen, gibt's ein Vorher und ein Nachher. Einmal vor dem Sturm Zeynep und einmal danach. Der Unterschied: beim Nachher-Bild fehlen 90% des Sandstrandes. Das ist blöd für eine Urlaubsinsel. Wie man den Sand da jetzt wieder hinpumpen will und ob das eine gute Methode ist, erfahrt ihr jetzt. Natürlich gucken wir auch noch auf den Russland-NATO-Konflikt. Man hofft ja fast, dass sich endlich mal alle an einen Tisch setzen und miteinander reden. Aber Russland fährt momentan eine andere Taktik.
Wir haben so ein Auf und Ab, mal eskalieren, dann wieder so ein bisschen deeskalieren. Und das sieht eher nach so einer langfristigen Zermürbungsstrategie aus, aber nicht wirklich nach einem echten Interesse an einer friedlichen Lösung.
Sagt Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie erklärt uns heute, wie eine mögliche Annäherung aussehen könnte. Am Montag, 21. Februar, das ist der Update-Podcast. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt setzt euch doch mal zusammen hin und redet miteinander. So ungefähr kann man das zusammenfassen, was Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollte. Der hat nämlich versucht, so ein Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin zu vermitteln. Thema natürlich, klar, Russland, die Ukraine und die Krise. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat das heute auch noch mal probiert. Der hat nämlich telefoniert mit Putin und auch da das alles noch mal thematisiert. Joe Biden hat prinzipiell erstmal schon mal gesagt, ja, also ich würde mich treffen mit Putin. Wenn der jetzt vorher nicht seine Truppen in die Ukraine einmarschieren lässt. Und der Kreml hat heute nochmal gesagt, naja, also wir wären grundsätzlich bereit, aber konkrete Pläne für so ein Gespräch gibt es jetzt noch nicht. Der große Wurf, muss man also sagen, ist das mit Sicherheit noch nicht, aber vielleicht erstmal besser als gar nichts. Wir lassen uns das Ganze einschätzen von Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ist das jetzt zumindest so ein Mini-Fortschritt, dass es auf diplomatischer Ebene weiter vorangeht, um einen möglichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu verhindern?
Also es ist natürlich gut, dass es möglicherweise ein Gespräch zwischen Biden und Putin geben soll. Und damit auch wieder so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass man eine weitere Eskalation, denn wir haben schon eine militärische Eskalation, dass man diese militärische Eskalation vielleicht anhalten kann und vielleicht auch einen Gesprächsraum eröffnen kann. Deshalb ist das per se erstmal positiv. Aber man muss sich, glaube ich, auch sehr im Klaren sein, dass es für diesen Konflikt keine schnellen und keine einfachen Lösungen gibt, weil es nämlich nur vordergründig um die Ukraine geht. Es geht eigentlich um viel grundsätzlichere Fragen, um Prinzipienfragen, nämlich wie wir in Europa als Staaten miteinander Sicherheit organisieren wollen. Also, ob Staaten souverän entscheiden können, in welches Bündnis sie wollen, NATO oder EU, oder ob jemand mitreden kann, ob Grenzen unverletzlich sind oder nicht. Das heißt, es geht um Grundsatzfragen und das ist unheimlich schwer, einen Kompromiss zu finden. Das heißt, wenn wir jetzt einen Raum für einen Dialog vielleicht öffnen können, wäre das hervorragend, aber das heißt nicht, dass der Konflikt damit in absehbarer Zeit schnell und einfach gelöst wird. Das ist ein sehr langfristiger, schwieriger Prozess.
Mhm. Du hast ja auch gesagt, Russland fährt da gerade so eine Zermürbungstaktik in diesem Konflikt. Was meinst du damit?
Also ich bin nicht nur zurückhaltend, weil es um Grundsatzfragen geht und man einfach keinen Kompromiss zwischen den Staaten unabhängig und der ist nicht unabhängig finden kann. Das sind einfach komplette Gegensätze. Das ist der eine Grund, warum ich zurückhaltend bin. Der andere ist, dass bislang nicht der Eindruck entstanden ist, dass Moskau wirklich Interesse an einer diplomatischen Lösung hätte. Was wir in den letzten Wochen gesehen haben, war ein ständiges Auf und Ab in der Eskalation. Russland hat die aktuelle Situation durch den Truppenaufmarsch und durch andere Aktivitäten wie Cyberangriffe zum Beispiel überhaupt erst so bedrohlich gemacht. Nochmal zur Erinnerung, Moskau hat die Truppen, 190.000 etwa, an der Grenze stationiert, nicht die USA oder die NATO. Dann gab es so einen ersten Hoffnungsschimmer nach dem Besuch von Kanzler Scholz in Moskau, Hoffnung auf Gespräche, Hoffnung auf Truppenabzug, hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen sind die Truppen geblieben, sogar noch gewachsen. Es gibt neue politische Forderungen, die drastisch sind und unannehmbar für die NATO und für die USA und für Europa. Es gab militärische weitere Eskalationen mit Übungen, unter anderem von atomfähigen Raketen. Und es gibt die Entwicklungen in den abtrünnigen Gebieten in der Ostukraine, im Donbass, die jetzt zur Mobilmachung aufrufen. Das heißt, wir haben so ein Auf und Ab, mal eskalieren, dann wieder runter, dann wieder so ein bisschen deeskalieren. Und das sieht eher nach so einer langfristigen Zermürbungsstrategie aus, aber nicht wirklich nach einem echten Interesse an einer friedlichen Lösung, leider.
Dann schauen wir uns noch die USA an. Die fahren ja auch eine interessante Strategie. Sie veröffentlichen ja gerade immer wieder Infos über Geheimdienste, also Infos ihrer Geheimdienste, zum Beispiel Informationen über angebliche Einmarschbefehle für die russischen Truppen, die an der Grenze zur Ukraine stationiert sind. Warum macht die US-Regierung das? Also was wollen die damit bezwecken? Man könnte ja eigentlich denken, Geheimdienstinfos, die behält man besser für sich.
Das ist in der Tat total interessant und das ist auch ein Novum. Die Europäer sind da auch viel zurückhaltender und fahren einen anderen Ansatz. Es ist total interessant, auch diesen Unterschied zwischen den USA und den Europäern zu sehen. Aus US-Kreisen hört man, dass sie das mit Absicht machen, um möglichen inszenierten, das nennt man auch so False Flag, also möglichen inszenierten Angriffen Russlands den Bund zu entziehen. Was wir jetzt sehen gerade in dieser Krise ist, dass diese Krise, der Konflikt auch im Informationsraum stattfindet. Also wer kontrolliert die Narrative, wer kontrolliert die Bilder, wer kontrolliert die Wahrheit? Und die USA befürchten, dass Russland einen Vorfall inszeniert, also sozusagen staged, und das dann als Vorwand für einen Angriff auf die Ukraine nimmt. Und wenn die USA sagt, wir wissen, was ihr plant, wir wissen, dass ihr militärisch etwas vorhabt, das ist kein Zufall, wollen sie solche inszenierten Vorfälle offenlegen, davor warnen und versuchen, dem zuvorzukommen oder einfach denen die Grundlage zu entziehen.
Welche möglichen Vorwände könnte Putin zum Beispiel nutzen, um dann tatsächlich einen Krieg zu starten und seine Soldaten in die Ukraine einmarschieren zu lassen?
Das ist total schwer zu sagen. Das könnten Angriffe in diesen abtrünnigen Gebieten in der Ostukraine, im Donbass sein. Das könnten fingierte Angriffe auf Zivilisten sein. Da gibt es total viele Möglichkeiten. Und wenn sich Russland entschieden hat, militärisch noch mehr als jetzt schon zu eskalieren, dann werden sie was machen. Was wir jetzt sehen, ist zum Beispiel interessant, die Entwicklung im Donbass, also in diesen abtrünnigen Gebieten in der Ostukraine, dass dort die Zivilbevölkerung evakuiert wird und in Flüchtlingslager nach Südrussland gebracht wird. Und man versucht, so ein bisschen so ein Narrativ zu spinnen von Leiden der Zivilbevölkerung und den Westen als Aggressor darzustellen und damit de facto das Narrativ umzudrehen, zu sagen, der Westen ist der Aggressor. Und wir schützen hier unsere Bevölkerung. Und deswegen ist es so wichtig, dass man immer wieder bei Informationen nachhakt, immer wieder nochmal gerade richtig stellt, was wirklich passiert. Eben weil dieses Narrativ, dieses wer erzählt, was wirklich passiert, so wichtig ist. Das ist eine ganz wichtige Dimension in diesem Konflikt. Wer bestimmt eigentlich, was erzählt wird, welche Bilder kommen und wie dieser Konflikt dargestellt wird.
Das sagt Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben über den Russland-NATO-Konflikt gesprochen und geklärt, was ein Gespräch mit allen Beteiligten bringen könnte. Diesen Konflikt zu lösen, das wird schwierig, aber ihn zu mäßigen, das wäre möglich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diskretion in finanziellen Angelegenheiten, das hat in der Schweiz eine lange Tradition, weshalb das Land klischeemäßig auch lange als Paradies für fragwürdige Bankgeschäfte galt. Und genau in dieses Klischee, muss man sagen, spielen jetzt auch neue Enthüllungen rein. Die zweitgrößte Bank der Schweiz, die Credit Suisse, die soll über viele Jahre hinweg korrupte Autokraten, mutmaßliche Kriegsverbrecher, Menschenhändler, Drogendealer und auch andere Kriminelle als Kunden akzeptiert haben. Das geht hervor aus den Recherchen von der Süddeutschen Zeitung, vom NDR, WDR und auch einige internationale Medien waren dabei, haben mitrecherchiert, der Guardian zum Beispiel, Le Monde, aber auch die New York Times. Und es geht um eine Menge Bankkonten. Es geht um 18.000 Konten. Sprechen wir drüber mit Benedikt Strunz vom NDR, der an den Recherchen beteiligt war. Was waren oder sind das denn, ich sag mal, für problematische Kunden?
Ja, auf jeden Fall ziemlich viele. Wir haben ja 18.000 Konten irgendwie angeschaut. Da liegen ungefähr 100 Milliarden drauf. Und du hast so ein paar Kaliber schon erwähnt. Drogendealer haben wir drin gehabt. Aber beispielsweise auch ein Fall, den ich wahnsinnig spannend fand, einen mutmaßlichen Geldwäscher, der für die irische Untergrundarmee IAA Geld gewaschen haben soll und auch für die italienische Ndrangheta. Wir haben aber auch einen Menschenhändler darin, der eben zur Zwangsprostitution da in dem Business unterwegs war. Wir haben einen Mörder drin. Wir haben Leute drin, die im wirklich ganz, ganz großen Stil Millionen betrogen haben. Also wirklich so viel Schmutz, sag ich mal. Und dann auf der anderen Seite sind da eben auch noch wahnsinnig viele Autokraten drin, umstrittene Politikerinnen und Politiker. Ein Beispiel, was mir so wirklich hängen geblieben ist, ist die Familie Nazarbayev. Also das sind ist die Familie des Ex-Präsidenten von Kasachstan, wo, wir erinnern uns, vor einem Monat so viele Demonstranten erschossen wurden, die eben genau gegen diese Familie demonstriert haben. Da haben wir Konten gesehen bei der Credit Suisse, da lagen mehrere hundert Millionen drauf. Und Kasachstan, muss man dazu sagen, ist ein Land, das ist so eine Vorzeigekleptokratie. Da ist eigentlich allen klar, dass da die Elite sich die Taschen voll macht. Auch bei Venezuela ist das der Fall. Auch da sehen wir ganz viele Konten von Leuten, die unter Korruptionsverdacht stehen, wo die Bank selbst festgestellt hat, oh, der Kunde ist in einen Korruptionsfall verwickelt und sie haben ihn trotzdem aufgenommen. Naja, und da stellen sich viele Fragen.
Ja, ist das denn jetzt einfach nur blöd fürs Image oder kann man sagen, das hat auch rechtliche Folgen?
Es ist blöd fürs Image, das ist total wichtig bei Banken, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das kostet Vertrauen im Finanzmarkt bei den Kunden. Und zum anderen aber muss man auch sagen, dass dieser Datensatz ja wirklich so ein Kaleidoskop ist, also eine Sammlung von ganz vielen Kriminalfällen. Da werden sich viele Staatsanwaltschaften für interessieren, für das Geld, was da jetzt auftaucht. Und wir haben das heute schon gehört, die Schweizer Finanzmarktaufsicht interessiert sich auch dafür. Die ist bereits jetzt mit der Credit Suisse im Gespräch und auch von da werden unangenehme Fragen kommen, bin ich mir sicher.
Was sagt denn die Bank selber zu den Vorwürfen?
Die Bank sagt ungefähr, stimmt alles nicht. Das sind alte Daten, die ihr da habt. Die Konten sind außerdem auch schon lange geschlossen. Und wir halten uns an alle Gesetze international. Und überhaupt haben wir sehr gute Sicherheitsstandards.
So, jetzt habt ihr sehr, sehr viele Daten ausgewertet. Auch international haben da viele JournalistInnen zusammengearbeitet. Wie ist das Ganze ins Rollen gekommen?
Die Daten, diese 18.000, wurden von einem anonymen Whistleblower oder Whistleblowerin, wir wissen es nicht, an die Süddeutsche Zeitung gespielt. Die hat sie dann mit uns geteilt, mit insgesamt 160 Journalistinnen und Journalisten auf der ganzen Welt. Und das Ganze wurde koordiniert von einer Gruppe, die heißt Organized Crime and Corruption Reporting Project. Schwieriger Name, OCCRP. Wahnsinnig gute Leute. Und da haben wir zusammengearbeitet. Kleiner Wermutstropfen. Wir machen ja häufiger so internationale Recherchen, auch beim NDR. In diesem Fall waren keine Schweizer Kolleginnen und Kollegen dabei, weil die Angst hatten, wegen dieses rigiden Strafgesetzes in der Schweiz, Bankgeheimnis, dass sie sich strafbar machen würden, wenn sie darüber berichten. Aber alle anderen waren am Start.
Ja, wie bewerten das Ganze jetzt ExpertInnen?
Naja, die sagen, wenn wir da drauf schauen, also wir haben mit denen diskutiert, wenn wir da drauf schauen, dann sehen wir doch viele Fälle, wo wir sagen, da hat die Credit Suisse unter Umständen gegen bestehende Gesetze verstoßen und die fordern jetzt auch. Wir müssen uns das alles einmal anschauen. Es gibt aber auch eine Forderung beispielsweise aus Deutschland von Experten, nämlich von der NGO Transparency International, die sagen, Leute, wir brauchen einfach schärfere Gesetze. Es kann nicht sein, dass Banker so Kunden annehmen und dann letztlich nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden.
Ja, jetzt liegen die ganzen Daten sozusagen offen. Wie geht's jetzt weiter?
Wir haben noch ein bisschen was zu veröffentlichen, werden wir auch in den nächsten Tagen. Und ich gehe fest davon aus, dass dann viele Staatsanwaltschaften sich für diese Fälle interessieren. Bei einer Staatsanwaltschaft bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich interessieren wird. Das ist die Staatsanwaltschaft in München. Denn wir haben ein Konto gefunden, auf dem liegen 54 Millionen Euro. Und das gehört einem ehemaligen Siemens-Manager, der eine ganz entscheidende Rolle im Siemens-Schmiergeldskandal gespielt hat. Und die große Frage ist, was ist das für Geld, was da auf diesem Konto lag?
Das sagt Benedikt Strunz vom NDR. Die Schweizer Großbank Credit Suisse soll jahrelang auch kriminelle, umstrittene Staatschefs, korrupte Beamte als Kunden geführt haben. Und mehr zu diesem Thema gibt es auch im NDR-Podcast. Organisiertes Verbrechen findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall, wo ihr auch sonst eure Podcasts hört. Könnt ihr also noch tiefer ins Thema einsteigen. Vielen Dank fürs Gespräch und einen schönen Tag für dich.
Dir auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auf die Stromrechnung zu gucken oder auf die Gasrechnung macht momentan wirklich so gar keinen Bock, ne? Laut Zahlen vom Statistischen Bundesamt wird Strom und Gas binnen eines Jahres um 11% teurer. Bei Heizöl und Kraftstoffen steigt das Ganze noch mehr um 38%. Also ist die große Frage, wie können wir denn sparen? Was sind eigentlich so Milchmädchenrechnungen, was so halt nichts bringt oder was bringt tatsächlich was? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Mintu Tran, wir spielen jetzt hier mal Fact or Cap. Ja, das macht ja die Generation TikTok immer so. Im Endeffekt ist es, stimmt's oder stimmt's nicht? Wahrscheinlich kennt das ja jeder. Man kriegt vom Papa zum Beispiel einen auf den Deckel, weil man irgendwie nachts wieder vergessen hat, im Flur das Licht auszumachen. Wäre das jetzt so eine krasse Stromverschwendung? Also quasi ist das jetzt Fact or Cap?
Cap. Also da geht es wirklich nur um Centbeträge. Ich rechne mal kurz vor. Bei einer LED-Lampe, ne, da dauert es 200 Stunden, bis eine Kilowattstunde zusammenkommt. Und eine Kilowattstunde, die kostete 2021 32 Cent. Da lohnt sich diese ganze Aufregung also nicht. Also wo man aber wirklich mal sparen kann, ist, wenn man noch so alte Glühbirnen dran hat. Also kannst du mal bei deinen Großeltern zum Beispiel nachgucken. Die sollte man dann schnell gegen LED-Lampen eintauschen, weil dann kann man insgesamt bis zu 75 Euro im Jahr einsparen, so rum.
Okay, dann kommen wir mal zum Thema Spülmaschine. Gibt's ja auch oft Unstimmigkeiten in der WG. Die einen sagen, nee, mach's ja wohl nur an, wenn die voll ist. Und die anderen so, nee, wenn die halb voll ist, weil ich brauche das morgen wieder und so weiter. Wenn wir uns da den Stromverbrauch anschauen, also angenommen, ich schmeiß die jetzt an, weil die halb voll ist. Und das, dann sagen die anderen, das verbraucht zu viel Strom. Ist das jetzt Fact or Cap?
Auch Cap. Also da geht's auch nur um Centbeträge, die man sich sparen kann. Was hier viel mehr ausmacht, wäre das Gerät an sich. Also darauf schauen, dass man sich ein energieeffizientes Gerät anschafft. Wenn die Spülmaschine zum Beispiel schon 15 Jahre alt ist, zum Beispiel bei den Eltern, und die sagen, ja, willst du es nicht vielleicht in deine WG stellen, dann vielleicht doch nicht die Maschine nehmen, sondern sich für die neue Wohnung dann energieeffizientes Gerät sich anschaffen. Das Gleiche gilt eigentlich für fast jedes elektronische Gerät. Also da gibt es so ein Label, wo man ja die Energieeffizienz angucken kann mit so Buchstaben A bis D oder so. Und da am besten einfach ein Gerät mit Energieeffizienz A kaufen.
Aber es gibt ja noch so ein paar andere Stromfallen. Zum Beispiel meine Großeltern, die haben das wirklich an jeder Steckdose. Da haben die da vorne eine Zeitschaltuhr gepackt. Lohnt sich sowas? Also dass nachts quasi alles ausgeht?
Also es kommt drauf an, wenn es wirklich nur das Ladekabel vom Handy ist, das jetzt den ganzen Tag und die ganze Nacht dranhängt, ist das jetzt nicht der allergrößte Stromfresser, ne? Anders sieht es aus bei den größeren Geräten, das hat mir Alexander Steinfeld von CO2 Online erklärt.
Man sollte lieber darauf achten, in welchem Bereich denn tatsächlich viel Strom verbraucht wird und wo die Stromkosten dann anfallen. Und da ist es so, dass im Durchschnitt 28% des Stromverbrauchs im Bereich Informationstechnik anfällt. Da geht es dann um TV, Spielekonsolen, ja, Computer, Handy und so weiter. Und das merken wir, wird ja immer mehr. Also man schafft sich immer mehr elektronische Geräte an. Die werden dann auch immer noch größer.
Also auch den kleineren Fernseher mal nehmen, statt diese Fernseher, die so eine ganze Wand lang gehen, ne? Und die Spielekonsole und den Computer mal über Nacht ausschalten, nicht immer Standby laufen zu lassen. Das kann einem bis zu 75 Euro im Jahr einsparen auch.
Okay, aber man muss natürlich auch sagen, den größten Teil auf der Nebenkostenabrechnung macht ja jetzt gar nicht der Strom, sondern tatsächlich Gas beim Heizen, ne?
Ja genau, Heizen macht gut 70% der Energiekosten aus. Also klar, beim Strom kann man immer noch gucken, oh, da kann ich sparen, da kann ich sparen. Beim Heizen muss man jetzt einfach sagen, okay, einfach weniger heizen. Und klar, ich sage jetzt nicht, dass jeder in der Wohnung mit Winterjacke sitzen soll bei dem Wetter. Aber bei jedem Grad, das man praktisch runterdreht, spart man 6% der Energie ein. Also da sollte man sich dann mindestens für die Heizkörper dann einen Thermostat besorgen, damit man so effizient wie möglich die Räume auf Temperatur bringt. Und natürlich auch Heizung aus, wenn man sie nicht braucht. Also Heizung aus, wenn man lüftet, Heizung runterdrehen, wenn man den Raum gerade verlassen hat. Also wenn man in dem Raum gar nicht sich aufhält, dann gerne auch mal auf 2 runterdrehen. Und auch die Heizung runterdrehen, wenn man aus dem Haus geht. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel sparen.
Also, da wisst ihr Bescheid. Man muss jetzt nicht überall passiv, aggressiv Lichtschalter ausmachen und dem anderen in der WG hinterherrufen, hey, hier, mach mal das Licht aus, voll die Stromfresserei. Da lohnt sich am Ende der Ärger tatsächlich nicht. Aber einige versteckte Energieschlucker gibt es dann doch im Haushalt, auf die man achten kann. Infos waren das von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Mintu Tran.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gurken sind gerade teuer. Kohlrabi, Salat, Tomaten auch teurer geworden. Oder auch Brot. Habt ihr wahrscheinlich beim Einkaufen bemerkt. Pflanzliche Produkte, Gemüse, Obst, Mehl, alles ist teurer geworden. Auf 4% schätzt das IFO-Wirtschaftsinstitut die Inflation in Deutschland für dieses Jahr. Und ja, das Ganze, wenn man sich das anschaut, das sind eben diese Lebensmittelpreise. Wir verfolgen aber die Kette jetzt mal zurück und fragen nach bei der Landwirtin Janina Spahr bei mir jetzt am Telefon. Hallo.
Hallo.
Du führst ja mit deinen Eltern einen Ackerbaubetrieb in Schleswig-Holstein. Was baut ihr genau an?
Richtig. Wir bauen die klassische schleswig-holsteinische Fruchtfolge an. Das sind Weizen, Gerste, Raps und wir haben auch noch Roggen mit eingebaut, um die Fruchtfolge ein bisschen zu strecken.
Mhm. Wo merkt ihr denn selber die gestiegenen Kosten? Also was ist für euch teurer geworden?
Brandaktuell ist natürlich der Düngemittelmarkt. Die Düngemittelpreise sind drastisch gestiegen und das merken auch wir natürlich.
Mhm. Das heißt, wenn ihr düngen wollt, müsst ihr mehr bezahlen. Könnt ihr die gestiegenen Kosten denn irgendwie weitergeben? Also bekommt ihr dann auch mehr Geld zum Beispiel für euer Getreide am Ende?
Ja, momentan ist es so, dass die Getreidepreise sehr hoch sind und wir das damit natürlich auch ein bisschen deckeln können oder ausgleichen können.
LandwirtInnen und Landwirte bekommen ja auch eigentlich einiges an Subventionen vom Staat und auch von der EU. Helfen die nicht auch dabei, dass ihr da irgendwie besser verdient, auch wenn jetzt zum Beispiel die Energiepreise weiter steigen?
Ein Stück weit schon, aber damit darf man grundsätzlich so nicht planen.
Wie macht ihr das stattdessen?
Wir versuchen Alternativen zu finden, auch im Segment Dünger. Wir arbeiten mit organischen Düngemitteln, dass man nicht nur auf den mineralischen Düngemittelmarkt zurückgreifen muss. Dann gibt es neue, / alte Produkte, die jetzt wieder dazukommen. Das handelt sich um Düngemittel mit Biostimulantien, die quasi den Boden oder das Wurzelwachstum verbessern. Und da muss man sich natürlich jetzt als Landwirt mit den Gegebenheiten beschäftigen und gucken, dass man Alternativen findet, mit denen man zusätzlich arbeiten kann.
Ich könnte mir vorstellen, für die Planung ist das auch gar nicht so einfach, oder? Also wisst ihr, wie die Situation in ein paar Monaten oder Jahren aussehen wird? Wie macht ihr das? Oder lasst ihr euch immer von den Preisen überraschen?
Ein bisschen planen kann man, aber grundsätzlich muss man sich informieren und muss man immer gucken, wie die aktuelle Lage gerade ist. Das ist zwar schwierig, ich kann mir auch vorstellen, dass da viele Landwirte nicht so gut mit um können, aber ja, man muss mit den Gegebenheiten, die da sind, umgehen können und ein Stück weit in die Zukunft kann man planen, ja, aber alles kann man nicht immer betrachten.
Das heißt, dieser Unsicherheitsfaktor gehört irgendwie dazu? Oder
ja.
Würdest du sogar sagen, das ist auch die Sache, die da wirklich auch den Reiz ausmacht?
Ein Stück weit schon, natürlich. Das ist eine Arbeit mit der Natur und mit der Natur kann man ganz schlecht planen. Das fängt ja beim Wetter allein schon an.
Mhm. Das heißt, man muss da einfach auch flexibel bleiben. Vielen Dank,
richtig.
Janina Spahr, für die Eindrücke, Landwirtin. Wir haben uns angeschaut, warum die Lebensmittelpreise gerade so steigen und wir sind die Kostenkette tatsächlich mal rückwärts gegangen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dafür nicht, bitte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Man denkt ja eigentlich, Fische, die machen doch gar keine Geräusche, oder? Man sagt ja auch, stumm wie ein Fisch, das ist ja irgendwie so ein Sprichwort. Tatsächlich ist das aber falsch, denn sehr, sehr viele Fischarten, die sind überhaupt nicht stumm. Die machen Geräusche, die singen, die brummen, die bellen, die machen alles Mögliche. Aber diese Töne haben die wenigsten von uns bisher gehört. Forschende wollen das Ganze aber ändern und diese Klänge und sehr, sehr viele mehr aus dem Meer in eine weltweite Plattform zusammenpacken. Warum und was das Ganze mit dem Klimawandel zu tun hat, das sagt uns jetzt Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas.
Das Geräusch da. Das klingt doch menschengemacht, oder? Das ist so präzise, so rhythmisch, so mechanisch irgendwie. Das ist aber ein Fisch. Die atlantische Umba auf der Suche nach einer Partnerin. Und auch das Geräusch klingt irgendwie nicht nach Tier.
Das hört sich an wie Star Wars. Also das sind unglaubliche Klänge und das sind auch wirklich die Klänge, die man unter Wasser hört, also unverändert.
Sagt die Verhaltensbiologin und Bioakustikerin Ilse van Opseeland vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Es ist aber kein Raumschiff, sondern die Rossrobbe.
Also es gibt da eine Art, die wirklich also auch in Luft und unter Wasser diesen gleichen Klang produziert.
Ilse van Opseeland erforscht den Klang der Ozeane. Mit Mikrofonen, die hunderte oder gar tausend Meter tief im Wasser hängen, kann sie hören, wie Fische kommunizieren oder wie es klingt, wenn Eisberge kollidieren. Sie macht das, um zu verstehen, welche Tiere leben hier eigentlich und was für Geräusche machen sie. Denn anders als an Land sind Forschende unter Wasser oft blind. Aber die Sounds, die sie dann hören, klingen trotzdem nicht immer nach Tier.
Seit den 60er, 70er Jahren wurde schon lange ein Geräusch aufgenommen, wo keiner wusste, also eigentlich in der ganzen Südhemisphäre, wo keiner wusste, wo es herkommt, was es ist. Und die wildesten Gerüchte waren in die Runde, dass es U-Boote sind oder etwas vom Militär.
Auch dank der Forschung des Alfred-Wegener-Instituts wird 2013 aber klar, das sind keine Spionage-U-Boote, sondern der antarktische Zwergwal, der diese seltsam mysteriösen Laute von sich gibt. Aber auch die menschgemachten Geräusche sind Gegenstand der Forschung.
Wenn zum Beispiel auch anthropogene Stressoren anwesend sind, dass man das versteht.
Anthropogene Stressoren heißt der Einfluss von zum Beispiel Booten, Schiffen oder der Sound hier. Das ist ein Offshore-Windpark. Das ist nämlich die zweite wichtige Frage. Wie verändern die Geräusche des Menschen das Leben der Tiere unter Wasser? Für viele ist Sound nämlich elementar.
Weil die Unterwasserwelt oft dunkel und trüb ist und auch Geruchssinn ist nur eingeschränkt. Für nur bestimmte Arten spielt das eine Rolle. Also Akustik wird von ganz vielen Wassertieren benutzt, also für die Partnersuche. Aber auch für die Kommunikation in sozialen Kontexten, für die Nahrungssuche, für Orientierung.
Und der Lärm, den wir Menschen verursachen, stört all diese Kommunikation und bedroht dadurch das Leben vieler Tiere im Meer. Wir Menschen verändern den Klang des Meeres aber auch indirekt durch den Klimawandel. Und das hört man schon zum Beispiel am Nordpol, sagt die Forscherin.
Weil man natürlich mit diesen Klanglandschaften, die man aufnimmt, Daten hat, wie die Communities, also wie die Tier, die Tiergesellschaft, würde ich fast sagen, aufgebaut ist, zusammengestellt ist. Da weiß man natürlich schon in der Arktis, dass sich das ändert, wenn da Arten dazukommen, weil die Ozeane sich wärmen und das Eis sich zurückzieht, dann ändern diese Acoustic Communities sich, also diese Tiergesellschaften.
Wir können also hören, wie sich das Meer erwärmt. Weil zum Beispiel am Nordpol plötzlich Tierlaute erklingen, die dort bisher fremd waren. Auch deshalb wollen BioakustikerInnen wie Ilse van Opseeland eine weltweite Soundbibliothek aufbauen, damit sich Forschende einfacher darüber austauschen können, wie das Meer da klingt, wo sie gerade lauschen und wie sich der Klang eventuell verändert. Die Hoffnung ist, dass je mehr wir über den Sound der Ozeane wissen, desto besser können wir sie am Ende auch schützen.
Klänge aus dem Meer werden auf einer weltweiten Plattform gesammelt für Forschungszwecke und dabei geht es auch um den Artenschutz. Infos waren das von Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zack, bumm, 90% vom Strand einfach weg. Ist so passiert auf Wangerooge jetzt am Wochenende, als der Sturm Zeynep drüber hinweggefegt ist. Und weil, kein Badestrand keine Option ist für eine Urlaubsinsel wie Wangerooge, soll das Ganze jetzt bitte schön wieder aufgeschüttet werden. Innerhalb von nur 6 Wochen will man den Sand wieder dahin kriegen, wo er vorher war. Nur wie funktioniert das Ganze und wo kriegt man eigentlich so viel Sand her? Habe ich drüber gesprochen mit Christian Winter. Er ist Professor für Küstengeologie und Sedimentologie. Und ich habe ihn gefragt, laut Medienberichten soll der Sand ja für den Badestrand von der Sandbank vor der Insel kommen. Wie funktioniert das genau?
Meist werden die Sandvorkommen mit Schiffen abgebaggert oder abgesaugt mit Saugbaggern und dann in den Laderaum von dem Schiff verfahren zu einer Anschlussstelle, wo dann so an das Schiff an Rohre angeschlossen wird und durch die Rohre wird der Sand dann an Land gepumpt.
Ah, okay, dann wird das Ganze quasi wieder aufgefüllt. Man muss ja sagen, ist ja leider so ein ewiger Teufelskreis, ne? Sturm im Winter, der Sand ist wieder weg, dann wird das Ganze wieder aufgespült, dann haben wir den nächsten Sturm im Winter und so weiter und so fort. Wie lange lohnt sich das, das so zu machen?
Ja, das kommt darauf an, wen Sie da fragen. Also für diejenigen, die den Strand brauchen und haben wollen, als schöne Fläche, um da ihre Ferien zu verbringen oder um damit Geld zu verdienen auf der Insel, die sagen Sie, das lohnt sich und das muss gemacht werden. Und wenn man das langfristig ansieht und wie sich das Wellen- und Windklima und der Meeresspiegel in der Zukunft verhalten werden, dann wird es irgendwann wahrscheinlich mal zu der Frage kommen, ob das noch wirtschaftlich ist.
Was sagen Sie denn, wie stark beeinträchtigt denn dieses Verfahren die Umwelt?
Dieses Verfahren, Sand aufzuspülen, gilt also im Ingenieurwesen eigentlich als sanfte Maßnahme, als weiche Maßnahme im Gegensatz zu irgendwelchen Wellbrechern oder Strandmauern, die dort gebaut werden, also harten Küstenschutz. Und insofern hat es eigentlich einen ganz guten Ruf in der Community. Aber natürlich ist es immer ein Eingriff, erstmal da, wo der Sand dann fehlt, also die Organismen, die da sind, wo der Sand entnommen wird, die sehen das wahrscheinlich nicht ganz so als weiche Maßnahme und natürlich es wird auch immer dieses System Strand beeinflusst.
Was wären denn die Alternativen?
Ja, ich sehe gar nicht so eine richtige Alternative, die jetzt einen Strand vorhalten könnte.
Also Sie sagen, der Strand ist einfach obsolet sozusagen, der muss weg.
Der Strand muss nicht weg, sondern der Strand ist ein dynamisches System, so wie diese ganze Inselkette ein dynamisches System ist. Und nur wenn man jetzt eine Küstenlinie festhalten möchte, aus verschiedensten Gründen, entweder weil man dort Grundstücke hat, die nicht bewegt werden sollen, oder aus anderen Gründen, dann wird es erst zum Problem. Weil die natürliche Entwicklung wäre einfach ein Rückschreiten der Insel. Mit dem Anstieg des Meeresspiegels würde man eigentlich erwarten, dass diese Inseln sich dann in die Richtung bewegen, in die sie sich bewegen wollen. Nämlich in diesem Fall sozusagen mit den Wellen Richtung Südosten.
Das wäre quasi dann der natürliche Lauf. Alles würde immer so ein Stück nach hinten rücken und der Mensch würde sich dann bei dieser Alternative, sage ich mal, der Natur unterordnen.
Ja, oder mit der Natur mitgehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber bislang läuft das ja so als Kreislaufbaggersystem auch. Also im Moment ist genug Material offenbar noch verfügbar und genug Geld im System, sodass das möglich ist, so ein Aufspülen des Sandes. Aber wir sehen das ja immer öfter, diese krassen Kanten, die dann entstehen, das junge, aufgespülte Sandmaterial, was da dann fehlt und unten sieht man noch den alten Strand.
Das sagt Christian Winter, Professor für Küstengeologie und Sedimentologie. Zeynep, der Sturm, hat den Badestrand von Wangerooge weggerissen. Den Sand will man jetzt erstmal wieder dahin pumpen. Langfristig ist es allerdings eine andere Kiste und gar nicht so einfach, sich zu überlegen, wie man da vorgehen möchte.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.